Eine Situation vor mehr als 2000 Jahren, als Jesus unterwegs war. Und eines Tages war Jesus unterwegs und die Schriftgelehrten kamen zu ihm, die kamen öfter zu ihm. Und sie haben ihn immer wieder ganz viele Fragen gefragt. Und an diesem Tag, da kam dieser eine Schriftgelehrte und er hat Jesus gefragt, was muss ich eigentlich tun, um zu leben? Was ist das höchste Gebot? Was soll ich eigentlich tun? Und dann antwortet Jesus und sagt und wiederholt eigentlich das, was als erstes Gebot schon im Gesetz von Mose genannt wurde. Und das haben wir jetzt auch hier, hoffentlich auch. Könnt ihr gerade mal die Folie von der PowerPoint. Und Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Wow. Was für ein Auftrag. Ja, wir haben viel darüber gesprochen in letzter Zeit. Was ist unsere Berufung? Wir haben in der letzten Woche gehört, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus Christus. Und das ist Teil, das ist eigentlich der Kern unserer Berufung, der in diesem ersten Gebot steckt, oder? Ich meine, es geht noch weiter, wir wissen das, Jesus geht weiter und sagt, und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Aber diese Sache, sie trifft diesen Kern, was ist eigentlich unsere Berufung? Und das ist so gut, ich glaube, das nehmen wir zusammen in den Mund, oder? Wir sollen ja das Wort Gottes in den Mund nehmen, das Wort Gottes soll auf unseren Lippen sein. Komm, lass es uns zusammen lesen. Das wichtigste Gebot ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Hey, wie kann ich Gott lieben mit allem, was ich bin und habe? Wie kann ich ihn lieben? Ich sage von mir und vielleicht viele von euch auch, hey, ich liebe dich, Herr. Ja? Wie kann ich ihn lieben, so wie es hier steht? Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit dem ganzen Verstand. Ja, auch der Verstand ist auch dabei. Und mit aller deiner Kraft. Und wie kann ich das überhaupt zeigen? Ja, wie kann ich das einem Gott, der Geist ist, wie kann ich ihm das zeigen? Und wenn wir einen Menschen lieben, dann verstehen wir das eher, wie man so Liebe zeigen kann, oder? Da kennen wir uns auch eher aus und wissen, okay, wenn ich einen Menschen liebe, dann sage ich ihm das, oder? Und ich hoffe, das tut ihr auch, ja? Ihr Eltern, dass ihr euren Kindern sagt, dass ihr sie lieb habt. Ihr Ehepartner, ich hoffe, ihr sagt, dass ihr einander liebt und nehmt es nicht als Selbstverständlichkeit hin. Ich hoffe, ihr seid nicht wie dieser Mann, der zu seiner Frau sagt, naja, wenn sich's geändert hätte, hätte ich es dir schon gesagt. Ja? Wie schrecklich. Nee, wir drücken das doch aus. Und jemanden, der jemanden wirklich liebt und der verliebt ist, den muss man auch nicht dazu auffordern. Da muss nicht die Frau kommen und sagen, ach Schatz, jetzt sag mir doch mal wieder, dass du mich liebst. Ja, sondern wenn dieses Verlangen da ist, dann mache ich das doch. Und man zeigt es auch durch, eigentlich nicht nur durch Worte, es ist ganz normal, dass ich das durch Gesten zeige, dass ich jemanden in den Arm nehme, ja, dass ich berühre. Es zeigt sich darin, dass ich Dinge tue, von denen ich weiß, dass sie dem anderen wohltun. Und es zeigt sich auch darin, dass ich Dinge nicht tue, von denen ich weiß, dass sie den anderen betrüben, dass sie dem gar nicht gefallen, dass sie ihm nicht wohltun. Dann lasse ich diese Dinge. Und eigentlich ist es genauso mit unserer Liebe zu Gott. Auch die Liebe zu Gott will ausgedrückt werden. Und wir sehen das überall im Wort Gottes, wie Liebe zu Gott nicht irgendwie was Abstraktes, Theologisches ist, sondern etwas, was ganz praktisch Ausdruck findet. Es findet darin Ausdruck, wenn wir jetzt gesagt haben, ich tue doch das, was dem anderen wohltut und das, was dem anderen nicht gefällt, das tue ich nicht. Auch das findet Ausdruck darin, dass wir so Gott gegenüber sein wollen. Und wir haben uns in den letzten Wochen, Monaten viel unterhalten über Heiligung, was es heißt, ein geheiligtes Leben zu führen. Und Gott möchte, dass wir rein sind. Gott will eine reine Braut. Er will eine reine Gemeinde. Er will, dass wir die Dinge lassen, die ihm nicht gefallen. Ja, und es soll unser Gebet sein, und wir haben es auch hier schon zusammen gebetet, das soll unser Gebet sein, dass wir lieben, was Gott liebt und hassen, was Gott hasst. Das ist eine Art von Ausdruck, wie wir unsere Liebe zu Gott auch dem ja, wirklich Ausdruck geben können. Aber es ist nicht das Einzige. Auch nicht das Einzige, dass wir versuchen, mit unserem Leben zu zeigen, dass wir Gott lieben. Das natürlich absolut, ja. Und das steht auch dahinter. Aber wir tun das auch mit unseren Worten. Wir tun das auch mit unseren Worten, indem wir ihn anbeten mit Worten, mit Liedern, mit Musik, mit Gesten ehren. Und das ist auch das, was wir sehen, was Menschen über die ganzen Jahrhunderte getan haben in der Kirchengeschichte. Davor das Volk Israel. Sie haben alle Gott angebetet und ihrer Liebe zu Gott Ausdruck verliehen. Wir sehen das sogar schon bei den Urvätern. Ja, da heißt es, und es war die Zeit, dass sie anfingen, den Namen des Herrn anzurufen. Und sie haben angefangen, Altäre zu bauen und Gott zu ehren. Und wir gehen einfach mal ein bisschen zurück in der Geschichte und schauen uns an, wie haben die Kinder Gottes, wie hat das Volk Gottes, wie haben sie Gott geehrt, wie haben sie dieser Liebe zu Gott Ausdruck verliehen? Ja, wie haben sie das getan? Und wir haben einfach nur mal ein paar Beispiele. Wirklich, man findet so viel mehr. Ich habe einfach mal nur ein paar Beispiele herausgehoben, wie sie Gott geehrt haben. Ich fange mal an mit dem Loblied, nachdem sie durch das Schilfmeer hindurchgezogen sind. Gott hatte das Meer geteilt, sie sind hindurchgekommen, hat sie von den Ägyptern befreit. Und was hinterher geschieht, ja, es kommt dieses Danklied, in dem sie Gott danken, was er getan hat. Und wir sehen dann, wie sie die Taten Gottes bezeugen, von ihm erzählen, ja, ihm dieses Danklied bringen. Erzählen, was Gott getan hat, und wir hören dann hinterher, wie Miriam, ja, mit ein paar anderen Frauen, wie sie die Tamburine nehmen und tanzen, ja, richtige Reigentänze machen, um Gott zu danken und ihn so zu ehren und ihm zu sagen, dass sie ihn lieben, wie er sie wirklich dahin durchgeführt hat. Und wir gehen dann weiter und wir sehen, also viele Generationen, es geht weiter und wir sehen, wie David, der natürlich ganz besonders bekannt ist dafür, wie er seiner Liebe Gottes Ausdruck verliehen hat in den Psalmen, wie viele Arten von Lobpreis, wie viele Arten von Ausdruck an Anbetung er eigentlich benennt in den Psalmen. Ja, wir schauen uns da einfach mal ein paar an. Es heißt immer wieder, lass uns den Namen Gottes besingen. Du sollst den Namen ehren, den Namen hoch erheben. Und wir haben auch viele Lieder, oder, die den Namen hoch erheben, weil der Name Gottes herrlich ist und er soll besungen werden. Wir sehen immer wieder, ich habe jetzt immer nur ein Beispiel hinten dran genannt, das heißt nicht, dass es nur einmal vorkommt, sondern unzählige Male. Und ich wünsche euch, dass ihr selber auch mal durchgeht und diese Schätze hebt, ja, was, wie Menschen durch die Geschichte hindurch angebetet haben. Es ist faszinierend. So, hier sind es wirklich nur einige wenige Beispiele. So, sie spielen mit verschiedensten Instrumenten, ja, die Instrumente, die damals üblich waren. Heute haben wir noch andere Instrumente dazu, andere Instrumente sind weggefallen, aber sie haben viele Instrumente genommen, um Gott Ehre zu geben. Sie haben getanzt, um Gott Ehre zu geben. Von David heißt es sogar, ja, er tanzte. Nicht nur irgendwie, sondern es heißt, er tanzte mit aller Kraft. Habt ihr schon mal mit aller Kraft getanzt? Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, mit aller Kraft zu tanzen für Gott? Ja, das steht da so drin, 2. Samuel 6, Vers 14. Von David und auch andere, sie haben getanzt mit aller Kraft für Gott. Jubeln, jauchzen, ja, das sind, jubeln kennen wir noch, jauchzen, das ist schon so ein Wort, das kommt bei uns gar nicht vor. Wie hört sich denn das an, jauchzen? Ich mache es jetzt nicht vor. Ja, irgendwie, ja, wir kennen es doch schon irgendwie gar nicht mehr, ja? Ja, so ist wahrscheinlich, ja? Ein Ausdruck von Freude, die man nicht drin behalten möchte, das ist Jauchzen. Es geht raus, ja, die Freude geht raus. Ein Ausdruck von Freude, Klatschen. Genauso ein Ausdruck von Freude. Klatschen ist auch ein Ausdruck der Anerkennung. Ja, ich klatsche, wenn etwas super war, dann klatsche ich doch. Ich klatsche vor Freude. Also genauso ein Ausdruck von dem, wenn man sich innerlich freut, wenn man innerlich etwas toll findet. Hände erheben kommt vor. Ich will meine Hände zu dem Herrn erheben. Es kommt so viele Male vor, dass Menschen ihre Hände zu Gott erheben, um ihn zu ehren, um ihn zu huldigen. Es gibt ein Lobpreiswort. Ich habe jetzt die Wörter aus dem Grundtext nicht genommen, weil es einfach zu weit führt. Aber ein Wort, das wir im Deutschen oft mit loben oder preisen, einfach nur, was bei uns so in der Bibel steht, heißt eigentlich vom Text her sowas wie Gott huldigen und die Hände gebrauchen. Ja, weil es ein Zeichen ist der Ehrerbietung vor Gott. Weil es ein Zeichen ist, dass man sich selber demütigt und anerkennt, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Und Gott gehört alle Ehre. Das ist das, was das eigentlich bedeutet, wenn wir die Hände heben. Ja, wir wollen da nicht einfach nur ein bisschen schön seelisch mitmischen, sondern wir heben die Hände zur Ehre Gottes. Es kommt vor Niederbeugen, Niederknien. Auch auf diese Art und Weise haben Menschen durch die Geschichte hindurch ihre Ehrerbietung Gott gegenüber gezeigt. Auch durch lautes Jubelgeschrei. Lautes Jubelgeschrei, make a joyful noise, macht einen fröhlichen Lärm zu Gottes Ehre, ja, zu Gottes Ehre. Und dann aber auch dem gegenüber stilles Warten, genauso die Stille, still vor Gott zu sein. Auch das, damit haben Menschen Gott geehrt durch die Geschichte hindurch. Also wenn du jetzt heute Morgen hier bist, vielleicht bist du auch, sind ja auch einige Gäste da, aber auch die, die regelmäßig kommen. Wenn ihr denkt, dass Aufstehen und Hände heben ja schon absolut irgendwie revolutionär oder befremdlich ist oder irgendwie denkt, das ist irgendwie eine charismatische Erfindung. Ja, wir finden das alles in den Psalmen, wir finden das im Wort Gottes, wie Menschen ihrer Liebe zu Gott Ausdruck verliehen haben. Und es wird als natürlicher Teil der Anbetung beschrieben. Im Tempel gab es dann extra Leute, ja, die Leviten, die dafür, die Sänger und die Instrumente gespielt haben, die dafür da waren, Gott zu ehren. Ja, und sie hatten eine besondere Salbung, das Volk anzuleiten. Und das sind so auch die Vorläufer von dem, was wir jetzt heute vielleicht als Lobpreisteams haben, die wirklich dazu da sind, dem Volk zu helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihn anzubeten. Wir finden das damals schon. Wir finden bei jüdischen Festen und Versammlungen, finden wir, wie Loblieder Teil dieser Anbetung waren und auch Teil dieser Zeremonien. Wir wissen das, dass zum Beispiel beim Passafest, da heißt es, bevor Jesus in den Garten Gethsemane ging, dass sie Loblieder gesungen haben. Und wir wissen, dass es aus den Psalmen Loblieder waren. Wir finden Proklamationen. Proklamationen sind, wo ausgerufen wird, wie Gott ist, wo die Wahrheiten Gottes ausgerufen werden vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Wir finden zum Beispiel Proklamationen in einem Gebet, das uns allen sehr bekannt ist, dem Vater Unser. Geheiligt werde dein Name. Ja? Und dann am Ende, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft. Ja, und dein ist die Herrlichkeit. Das ist eine Proklamation von dem, was Gott zusteht. Das ist eine Proklamation von dem, was Gott in seinem Wort auch verheißt. Von Paulus hören wir, dass er Lieder singt, im Verstand, aber auch Lieder singt im Geist. Er sagt, ich will beides tun. Ich will Lieder singen im Geist, ich will Lieder singen im Verstand. Ich will beten im Geist, ich will beten im Verstand. Das heißt, die Anbetung, sie geschieht im Verstand mit Worten, die wir kennen, die verständlich sind. Sie geschieht aber auch im Geist, indem er in Sprachen Gott erhebt. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte, wie die Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und es heißt, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen und Gott zu erheben, ja, den Namen Gottes zu erheben. Wir sehen das also auch hier immer wieder in der Urgemeinde und in der Kirchengeschichte, wie das Lob Gottes in Gebeten und Liedern schon immer Teil dieses Ausdrucks Gott gegenüber war, schon immer Teil der Gottesdienste war, schon immer. Und es wird hineinmünden in dieses Lob, wie es in der Offenbarung beschrieben wird und wie wir es hier auch schon öfter wirklich im Lobpreis auch lesen, weil das ist das, wo es hingeht. Das ist das Ziel, dass wir so vor Gott stehen. Ihr kennt diese Beschreibung in der Offenbarung von diesem Thronsaal. Da ist dieser Thron umgeben von einem gläsernen Meer, von einem Regenbogen. Wir wissen, das sind Blitze, das sind diese Fackeln vor diesem Thron und auf dem Thron einer, der glänzt, ja, und eine Helligkeit und ein Strahlen. Und rundherum 24 Throne mit Ältesten. Habt ihr die Szene vor Augen? Ja, ist nicht einfach nur eine erzählte Szene. Das ist real. Das ist real in der himmlischen Welt. Und diese Ältesten und diese vier lebendigen Wesen, die rufen. Offenbarung 4, Vers 8. Ach komm, lass uns das doch zusammenlesen. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. So oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Gott soll und wird in alle Ewigkeit Lob und Anbetung bekommen. Ja? Es war so, es war durch die ganze Kirchengeschichte, durch die ganze Menschheitsgeschichte so. Und dahin geht's, da geht's auch wieder hin, dass wir wirklich vor dem Thron sind und anbeten. Und da wollen wir uns einreihen. Ja? Dieser Lobpreis, er geschieht ja jetzt auch, rund um die Uhr. Ja? 24 Stunden am Tag wird Gott gepriesen. Und wir wollen uns da einreihen in diesen Lobpreis Gottes. Und deshalb nimmt es auch bei uns hier in der Gemeinde so einen großen Raum ein, oft wirklich die Hälfte oder mehr als die Hälfte des Gottesdienstes, dass wir uns Zeit nehmen wollen, diesen Gott zu ehren, ihn anzubeten, ja, so wie es die auch in der unsichtbaren Welt geschieht. Wir haben das, wir sagen das ja auch immer wieder während der Lobpreiszeit, ja, der Lobpreis oder diese Zeit, die wir nehmen, um zu singen, um ihn anzubeten, um zu beten, das ist nicht irgendwie Aufwärmen, das ist nicht irgendwie Vorspiel für die Predigt. Irgendwie, dass man sich innerlich bereit macht oder so. Und es ist auch kein routinierter Teil des Gottesdienstes, dass wir sagen, jetzt kommt der Lobpreisblock und jetzt kommt das. Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als der gesagt hat, so, heute machen wir das mal anders, jetzt kommt nicht dieser Lobpreisblock. Und da habe ich gedacht, ja, wir sind da schon ein bisschen so eingespult, das ist nicht falsch. Aber es darf und soll niemals Routine sein, oder? Es darf und soll niemals Routine sein. Sondern wir wollen in dieser Zeit dieser Liebe zum Herrn Ausdruck geben. Wir wollen in dieser Zeit diese Liebe zum Herrn ausdrücken. Wir haben in den letzten Monaten mehrfach, war das so, dass Leute in die Gemeinde gekommen sind, fremde Besucher, die während der gemeinsamen Zeit auch Eindrücke weitergegeben haben oder ein prophetisches Wort weitergegeben haben. Und mehrfach war die Rede davon, dass wir als Gemeinde eine besondere Berufung haben, im Lobpreis Gott zu dienen. Könnt ihr euch erinnern? Es waren einige. Und als letztes Mal auch die Besucher da waren, vor einigen Wochen, die Bekannten auch von Mechthild, sie haben gesagt, während dieser Zeiten, ja, wird Gott an den Menschen arbeiten und Menschen werden umkehren, auch während dieser Lobpreiszeiten. Menschen werden Gott begegnen während dieser Zeiten. Und ich glaube es auch. Ich glaube, dass wir da eine Berufung haben. Ich glaube, dass Gott uns in diesen Zeiten, aber nicht nur so ist, dass irgendwie Fremde kommen und sie werden Gott begegnen, ja, Ungläubige, das wird auch geschehen, aber dass Gott auch uns als Gemeinde, uns als Einzelne, die wir hier sind, einfach weiterbringen möchte in diesen Zeiten, weiter ihn zu sehen, ihn kennenzulernen, ihm zu begegnen. Und ich glaube, dass Gott noch viel mehr Raum haben möchte in diesen Zeiten, dass er hineinsprechen möchte, dass er prophetische Augen öffnen möchte in diesen Zeiten. Ich bin überzeugt davon, dass er das tun will. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch wachsen in diesem Bereich. Wie beten wir eigentlich an? Ja, wie geben wir Gott Raum in diesen Zeiten? Wie geben wir dieser Liebe zum Herrn Ausdruck in diesen Zeiten? Und deshalb möchte ich auch heute darüber sprechen. Und das Thema heute ist echter Lobpreis, echter Lobpreis, also nicht einfach nur Lobpreis, sondern echter Lobpreis. Was ist denn echter Lobpreis? Echter Lobpreis beginnt erstmal damit, dass die ganze Gemeinde anbetet. Die ganze Gemeinde. Die Stärke und die Berufung der Gemeinde im Lobpreis und in der Anbetung, sie ist nicht vom Lobpreisteam abhängig. Und ich will das nochmal betonen, die Stärke und die Berufung der Gemeinde in Anbetung und Lobpreis ist nicht von denen abhängig, die hier vorne stehen und uns im Lobpreis anleiten. Glaubt ihr das? Wir wollen das bei uns weiter anschauen. Das ist wichtig, weil es in vielen Fällen so abhängig gemacht wird von dem, wer hier vorne steht und wie dann die Musik ist. Sondern sie hängt ab davon, wie jeder Einzelne von uns vor Gott steht. Wie jedes einzelne Herz von allen, die heute hier sind, vor Gott stehen. Es hängt nicht davon ab, ob der Dirk Gitarre spielt, ob Nicoletta dabei ist oder nicht dabei ist. Nicht mal, es hängt nicht davon ab. Und wenn das Team von Hillsong hier vorne stehen würde, das macht den Lobpreis nicht stärker oder besser, wenn die einzelnen Herzen in der Gemeinde nicht wirklich echt vor Gott stehen. Gott ist unsere Zielgruppe im Lobpreis. Gott ist unser Adressat im Lobpreis. Gott ist der, für den der Lobpreis geschieht. Wir singen nicht für Menschen. Wir singen nicht, dass Menschen hierher kommen und sagen, oh, ist es schön bei euch im Lobpreis. Ja? Wir singen nicht für Menschen. Es geht nicht darum, ob sie die Musik toll finden. Es geht nicht mal darum, ob wir selber die Musik oder den Lobpreis toll finden. Sondern es soll Gott gefallen. Und das muss unsere Herzenshaltung sein. Es soll Gott gefallen, was auch immer wir als Anbetung bringen, jedes Gebet, die Lieder, die wir singen, von jedem Einzelnen, nicht nur von vorne. Es soll Gott gefallen. Und wenn wir das verstehen, dann kommen wir auch nicht mehr zu solchen Aussagen, die ich immer wieder mal gehört habe. Aussagen wie, heute konnte ich mit dem Lobpreis irgendwie nichts anfangen. Ja? Oder der Lobpreis hat mir heute irgendwie nichts gebracht. Hä? Wer so denkt, ja, und es schleicht sich manchmal ein, ich kenne das von mir selber, dass ich denke, hey, worum geht es? Es geht doch, der Lobpreis ist doch nicht dazu da, dass wir uns besser fühlen oder dass er uns was bringt. Bringt er uns was? Ja, bringt uns trotzdem was. Aber darum geht's nicht, ja? Warum bringt er trotzdem was? Wir beten Gott an und dann kommt seine Gegenwart. Ja, wenn wir wirklich dieses Ziel haben, ihm zu gefallen durch unsere Anbetung, er kommt mit seiner manifesten Gegenwart, ja? Wir kennen das, in dem Psalm steht, dass Gott im Lobpreis seiner Kinder wohnt, dass er im Lobpreis des Volkes wohnt. So, und dann kommt Gott und dann bringt er alle seine Schätze mit aus dem Reich. So, wenn er da ist, wenn er an den Herzen arbeitet, wenn seine Gegenwart spürbar wird und wir merken, wie Gott anfängt, ein Werk zu tun an unseren Herzen durch den Heiligen Geist, ja, dann werden Dinge geschehen, dann heilen Herzen während der Lobpreiszeit. Dann wird man gesund während der Lobpreiszeit. Der eine oder andere wird geheilt, ja, man wird befreit, man erlebt Befreiung. Dann arbeitet Gott doch in unserer Mitte. Und dann geschehen diese Dinge, aber nicht als Ziel. Das heißt, wir machen keinen Lobpreis, damit wir uns besser fühlen, als Ziel, dass wir Erlebnisse und Segnungen haben, sondern es ist wie so ein Nebenprodukt. Ja? Wir wollen, dass Gott in unserer Mitte ist und er tut dann diese ganzen Dinge. Versteht ihr? Und deshalb muss es unsere Sehnsucht sein, unsere absolute Sehnsucht. Gott, wir wollen dich in unserer Mitte haben. Wir wollen dir gefallen. Wir wollen, dass du dich wohlfühlst unter uns. Ja, du bist der, den wir hier haben wollen. Und es muss ein Herzensschrei sein von uns. Ist das dein Herzensschrei, dass Gott in unserer Mitte ist? Wir wollen doch nicht einfach nur eine schöne Versammlung haben. Ja, ist zwar auch schön, aber hey, wir wollen doch, dass Gott in unserer Mitte an den Herzen arbeitet, oder? Und ich bete wirklich, dass eine Sehnsucht, auch heute Morgen, dass eine Sehnsucht, ein Hunger in unsere Herzen hineingelegt wird, dass wir das suchen und wollen, weil Gott ist ein Gott, der will, dass wir ihn suchen und er wird sich finden lassen. Ja? Wenn jeder von uns anfängt, Gott auf diese Art und Weise zu suchen, glaubt ihr, dass er kommt? Glaubt ihr, dass er kommt? Er wird es tun. Er wird es tun, weil er es doch selber liebt. Weil er es doch selber liebt. Und wenn Gott zu gefallen unser Ziel ist, wenn er die Adresse für unseren Lobpreis ist, dann singen wir nicht einfach nur Lieder. Und es hat mir gefallen, wir waren auf einem Seminar und der Lobpreisleiter hat gesagt, hey, lass uns nicht Lieder singen, sondern wir wollen Lieder beten und Gebete singen. Ich sag's nochmal, wir wollen Lieder beten und Gebete singen. Dann kannst du nicht einfach gedankenlos irgendwie ein Lied singen. Ja, weil Gebet reden mit Gott ist. Er ist der Adressat. Und wir tun dann das, wovon Jesus mit der Frau am Brunnen sprach, Johannes 4, 23. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Ich kann ihn nicht einfach aus eigenem Verstand, aus eigenem menschlichen Sein heraus anbeten. Ich muss ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Ich kann nicht einfach nur Lieder singen und es ist eine Anbetung, die Gott gefällt, sondern in Geist und in Wahrheit. Was heißt es? Was heißt in Geist und in Wahrheit anbeten? Wir sagen das immer so, aber was heißt es? In Wahrheit anbeten, zum einen, wir wissen, Wahrheit ist das Wort. Wahrheit ist Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Er sagt, ich bin das Wort. Das Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir in Wahrheit anbeten, dann beten wir an, wie es dem Wort entspricht, wie es Jesus entspricht. Wenn wir in Wahrheit anbeten wollen, dann brauchen wir Gebete, dann brauchen wir Lieder, die Gott im Zentrum haben, weil er ist die Hauptsache. Die absolut Gott im Zentrum haben. Das sind Proklamationen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, die davon zeugen, wie er ist, ja, wer er ist und wie er ist. Die seinen Namen und seine Eigenschaften bezeugen. Ja, das sind Lieder, die dem Wort entsprechen, die auch dem Wort selber entnommen sind, sei es wörtlich oder sei es sinngemäß, die aus dem Wort Gottes entnommen sind. Warum? Weil wir darin die Wahrheit sehen. Die von den Wundertaten Gottes erzählen. Ja, Lieder, die bezeugen, was er Großes getan hat. Lieder, die, in denen Dank ausgedrückt wird für das, was er getan hat, wo ihm Dank gebracht wird für das, wer er ist. Es gibt so viele Lieder heute, die Gott nicht im Zentrum haben, die davon reden, wie wir uns fühlen und das wollen wir auch noch. Und ich sage jetzt nicht, dass das nicht auch seinen Platz haben kann, Klagelieder oder je nachdem, wo Menschen vor Gott kommen. Aber wenn wir zur Anbetung und zum Lobpreis zusammenkommen, dann sollen es Lieder sein, die Gott im Zentrum haben, die ihn bezeugen, die Liebe Gottes bezeugen. Die Liebe Gottes bezeugen. Also nicht Hollywood und schön, ja, die Liebe und er liebt ja alle und alle kommen in den Himmel, ja. Sondern die Liebe Gottes, die auch davon redet, was es heißt, Kind Gottes zu sein und auch davon, was es braucht, um Kind Gottes zu sein. Ja, das ist nämlich die Wahrheit, die Liebe Gottes, indem wir das Kreuz besingen, indem wir die Erlösungstat von Jesus besingen. Lieder, in denen der gekreuzigte Jesus vor Augen gemalt wird. Weil das ist die Liebe Gottes. Und wir haben es heute schon gesungen von Jesus, der sein Blut gibt. Ja, weil darin die Liebe Gottes zum Vorschein kommt. Das Zentrum des Evangeliums ist das Kreuz. Und die Erlösung durch das Blut von Jesus. Und das soll nie hier, ja, verloren gehen. Das soll nicht ein Randthema werden, sondern es ist das zentrale Thema. Und davon wollen wir auch singen, ja. Ich weiß, man singt lieber so, vielleicht manche singen lieber so schöne Lieder, wo es nur um Liebe und Gnade und schön, aber die Gnade besteht im Kreuz. Die Gnade besteht im Blut und wir können von dem Blut singen und wir sollen von dem Blut singen. Und wir können und sollen von dem Kreuz singen, weil so eine Schönheit im Kreuz steckt, weil der Heilige Geist uns zeigt, welche Schönheit im Kreuz liegt. Die Erlösung durch Jesus ist das Zentrum unserer Botschaft, ist das Zentrum des Evangeliums. Und deshalb sollen auch die Lieder davon zeugen, was das Zentrum der Botschaft ist. Und wenn du heute hier bist und du merkst, wie du dich schwer tust mit dem Kreuz und mit dem Blut. Ja, wenn du heute hier bist und du hast diese Erlösung in Jesus selber nicht erlebt, nicht erfahren, dann lade ich dich heute ein, komm zum Kreuz. Lern die Schönheit kennen und ich bete, dass der Heilige Geist wirklich Augen öffnet dafür, was Jesus für dich getan hat, damit du ein neues Leben hast. Komm zum Kreuz. Lieder, die davon reden, wer wir in ihm sind, durch die Erlösung am Kreuz. Lieder, die diese Worte aus dem Wort Gottes nehmen und uns dadurch vor Augen führen, was für einen Gott wir haben. Das sollen unsere Lieder sein in der Anbetung. Das ist das, was auch Wahrheit bedeutet. Auch wenn Lieder, es gibt so viele Lieder heute im christlichen Bereich. Und nicht alle, die sind zwar gut gemeint, aber nicht alle gründen auf der Wahrheit, die im Wort Gottes steht. Und wir tun gut daran, wenn wir die Lieder wirklich prüfen. Ja, genauso wie wir jedes Wort, das gehörte Wort prüfen, wollen wir auch die Lieder prüfen, die wir singen. Nicht einfach mitträllern, was jetzt gerade wieder Hillsong oder wer auch immer rausgebracht hat, sondern wir wollen diese Lieder prüfen und schauen, hey, beruht es auf dem Wort Gottes? Ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, dass wir einige Lieder verändert haben, obwohl man das eigentlich nicht darf, gell? Aber man muss Gott mehr gehorchen. Ja, wir wollen das der Wahrheit anpassen, wenn so Lieder sind wie, wenn man Dinge herbeiruft, die Gott längst schon getan hat, die in seinem Wort schon stehen. Ja, wir haben dieses Lied geändert. Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ja, er verlässt uns nicht. Das haben wir schwarz auf weiß in seinem Wort. Ja, das müssen wir nicht herbeirufen, sondern wir wissen, er verlässt uns nicht. Das hat er versprochen in seinem Wort. Und so wollen wir einfach auch in der Anbetung, in dem, was wir Gott zusingen, gegründet sein in der Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht nur, dass wir diese Wahrheit nehmen, diese Wahrheit ausdrücken, sondern Wahrheit bedeutet auch innere Aufrichtigkeit. Ja, in Wahrheit anbeten heißt, echter Lobpreis bedeutet auch, ich bin echt vor ihm. Ich bin in Wahrheit gegründet, ich bin aufrichtig vor ihm. Und es war auch durch die Menschheitsgeschichte immer wieder auch ein Problem, dass diese Aufrichtigkeit nachgelassen hat, dass diese Aufrichtigkeit sich verändert hat. Und wir lesen das, der Prophet Jesaja, ja, wie er warnt und wie er ein Wort vom Herrn weitergibt, Jesaja 29. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Das ist jetzt eine Übersetzung von Neues Leben. Aber es zeigt, glaube ich, sehr stark das, was wir oft so, ja, wenn wir auswendig gelernte Lieder vor uns hinträllern oder was auch immer, ja, wie man gedankenlos auch Dinge sagen kann. Und das mahnt hier Jesaja an. Und er sagt, durch dieses Wort des Herrn, er sagt, hey, fürchtet mich doch von Herzen, sucht doch meine Nähe. Und habt es nicht nur diese Lieder oder diese Gebete auf eurem Mund. Und Jesus wiederholt es nochmal, Matthäus 15. Er sagt, ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Und er spricht da zu Menschen, die zwar nach außen hin, ja, die Boten Gottes waren, die das Wort Gottes verkündigt haben, deren Leben aber ganz anders war, die Gebote verdreht haben. Und er sagt, Anbetung ist nutzlos. Und letztendlich gilt es auch für heute, Anbetung ist nutzlos, wenn ich auch das restliche Leben Gott ehrt. Was nutzt uns es, wenn wir am Sonntag hier im Gottesdienst stehen und Gott anbeten, ihn ehren und zu Hause spielt er keine Rolle oder zu Hause habe ich ein Leben oder ich lebe ein Leben, das Gott verunehrt. Wofür soll die Anbetung dann sein, wenn da keine Heiligung in unserem Leben ist, wenn nicht unser Leben auch, wenn wir nicht sagen, dass Gott wirklich unser Leben rein machen darf und soll und es wird reiner, weil wir Gott ans Werk lassen. Und auch wenn Lieder nur so dahingesungen werden, auch das ist eigentlich dieses, wo unser Herz manchmal weg ist. Wir machen da mechanisch mit, aber Gott will Leute, die ihn von Herzen anbeten, ja, wo sich diese Worte, die wir singen, auch mit dem Herzen verbinden. Und manchmal merke ich das, wenn so unser Ausdruck, also ich merke das auch bei mir, ja, das ist jetzt nicht irgendwie, ich sag das auch zu mir, dass einfach der Ausdruck von dem, was wir singen, nicht so ganz passen will zu dem, was wir gerade singen. Ja? Und dann die Frage ist, wieso singen wir das dann? Ja, wir haben zum Teil Lieder, da kommt drin vor, wir erheben unsere Hände. Ja? Und zwei, drei zaghaft, ja, erheben die Hände. Und viele erheben die Hände nicht, singen aber, wir erheben unsere Hände. Hä? Ja? Komisch eigentlich. Warum erhebt man denn die Hände nicht? Ich kann es verstehen, weil ich weiß, wie das am Anfang war, bevor ich die Hände hob. Nein, aber ich fand es ja auch echt komisch. Ich meine, ich komme ja auch aus einer ganz anderen Ecke. da hat man die Hände nicht gehoben. Ich fand das komisch, ganz ehrlich. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, was heben die jetzt die Hände nach? Ja, ist halt so was Pfingstliches, okay. Ja, damals habe ich das irgendwie, fiel mir das nicht auf, wie oft es eigentlich in der Bibel steht. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ja gut. Dann habe ich verstanden, was es bedeutet. Und trotzdem, ich wollte eigentlich innerlich, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt zu ehren. Und dann singen wir, wir erheben unsere Hände und alle erheben die Hände um mich rum. Und ich denke, nur weil das jetzt alle machen, will ich es jetzt auch nicht machen. Und man, plötzlich kommt man in so eine Rolle rein, ja, und sagt, nur weil die anderen, und dann mache ich es jetzt, wieso mache ich es jetzt eigentlich, mache ich es wegen den anderen, und dann ist schon vorbei, ja, und man fängt an, sich mit Dingen zu beschäftigen, um die es eigentlich gerade in dem Moment gar nicht geht, weil ich hebe ja die Hände, um Gott zu ehren, um ihn zu huldigen, um ihm Ehre zu geben. Es geht doch gar nicht um die anderen, und was die machen oder nicht machen, kann mir doch egal sein. Weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Ja, solche Gedanken hat man dann doch, oder? Oder man denkt, ja, ich kann ja auch innerlich die Hände erheben, Gott weiß es ja, Gott kennt mein Herz, hallo? Ja, oder? Ist doch so. Ich stehe ja innerlich auf, ich erhebe ja innerlich Hände und Gott kennt mein Herz und er weiß ja, bla. Ja, ist es so? Hey, wir sind da, um Gott zu ehren, und wenn er die Idee hat und sagt, hey, das ehrt mich, dann machen wir es halt. Und ich kam dann irgendwann an den Punkt, da habe ich gesagt, okay, wenn es dir gefällt, meinetwegen, dann mache ich es halt. Ja, wenn es dir gefällt, ich will doch dir gefallen, ich will doch das, was du tust, tun. Manchmal singen wir von Freude, ja, Freude, die von innen kommt, und während des Liedes voll die Freude, dann verklingt der letzte Akkord von Diagonale. Dann denke ich auch manchmal, okay, singen wir jetzt, sind wir jetzt freudig während des Lied, weil wir von Freude singen? Also so Schalter an, ja, das ist wie wenn jemand so lächelt, ja, kommt rein und sobald du dich umdrehst. Ist das normal? Nee, ne? Wenn ich mich jetzt mal ganz ehrlich, beobachtet euch mal selber, wenn ihr euch wirklich freut, geht ihr da gleich wieder in der nächsten Sekunde zum Ernst über? Nee, man gluckst doch noch so ein, zwei Minuten vor sich hin, und oder? Du schaltest doch nicht sofort ab. Und dann denke ich schon manchmal, das ist jetzt keine Anklage, versteht mich richtig, sondern ich möchte einfach, dass wir da mal drüber nachdenken, okay, was passiert da eigentlich, wenn ich anbete? Es soll keine Gewohnheit werden. Es soll auch keine Gewohnheit werden, sich auf Knopfdruck zu freuen, auf keinen Fall. Sondern wir wollen aufrichtige Anbetung. Und wir freuen uns. Wir freuen uns nicht, weil wir Freude als Gefühl hervorbringen. Jetzt wollen wir uns freuen. Sondern wir freuen uns, weil wir Grund zur Freude haben. Mehr als 10.000 Gründe haben, uns zu freuen. Und wenn wir das wirklich verstehen würden, wir würden uns freuen. Ja? Und nicht einfach nur, weil wir singen, dass wir uns freuen. Und ich glaube, dass Gott da echt ein Werk an uns tun will. Dass wir hineinkommen in diese Aufrichtigkeit, das, was wir auf unseren Lippen haben, auch wirklich zu meinen. Oder umgekehrt, das auf unsere Lippen zu bringen, was wir meinen. Seid ihr dabei? Ich glaube, wenn wir anfangen, das zu tun, es wird sich die Qualität des Lobpreises, den wir Gott bringen, er wird sich verändern. Und mit Qualität meine ich nicht, es wird schöner und es wird wow, ja, sondern es wird Gott mehr gefallen. Mit jedem aufrichtigen Herz unter uns wird es Gott mehr gefallen und er kann sich mehr zeigen unter uns. Innere Aufrichtigkeit bedeutet auch, dass Lobpreis mein Lebensstil ist. Nicht nur hier am Sonntag, sondern auch sonst. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied. Es hat großen Einfluss, ob wir zu Hause auch anbeten, wenn wir dann zusammenkommen, um anzubeten. Glaubt ihr das auch? Als wenn ich nur hierher komme und jetzt in der Menge kann ich anbeten, weil so, ja, manchmal wird man ja auch so mitgerissen, ja, weil es einfach aus Seele schön ist. Das, ja, das ist so. Aber was mache ich zu Hause, wenn ich mit Gott allein bin? Betet ihr da Gott an? Ehrt ihr ihn? Singt ihr ihm? Lobt ihr ihn mit euren Lippen? Habt ihr regelmäßige Zeiten, in denen ihr Gott anbetet? Es wird so einen Einfluss haben auf das, was wir hier zusammen, auch wenn wir zusammen vor den Thron kommen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, wie soll ich denn Gott anbeten? Ich spiele ja kein Instrument und wie soll ich das zu Hause machen? Es gibt so viele Arten und Weisen, ja, Gott anzubeten. Wir haben es vorhin gesehen. Du kannst A Cappella singen, du kannst mit einer CD mitsingen, was auch immer wichtig ist, was ist deine Haltung vor Gott, du kannst vor Gott tanzen, machst alle Rollläden runter, ja, vorher vielleicht, der ein oder andere, nein. Aber ja, es gibt so viele Möglichkeiten, Gott anzubeten, nochmal, es geht darum, dass es Gottes Herz freut und dass wir anfangen, das zu praktizieren, in unserem eigenen Leben, ganz für uns zu Hause auch, dass wir anfangen, Gott zu erfreuen, indem wir sagen, wir bringen dir Lob und Anbetung. Und um Gott zu gefallen, nochmal, muss es musikalisch nicht perfekt sein. Es gibt sogar Situationen, in denen perfekte musikalische Darbietung schaden kann oder davon wegnimmt. Wisst ihr warum? Weil manchmal, wenn die Musik so schön und so perfekt ist, die Ablenkung da ist, der Fokus geht auf die Musik selber. Und weg von dem, wer Gott ist, weg von dem, was eigentlich das Ziel und die Hauptsache der Anbetung ist. Ja. Und manchmal, wenn man Instrumente spielt, also ich kenne das, wenn ich Gitarre spiele, dass ich manchmal anfange anzubeten und irgendwann plötzlich denke ich, oh, dieser Akkord, oh, ich könnte ja mal diesen Akkord noch ausprobieren und dann fange ich an, mich über die Musik nachzudenken und plötzlich lande ich irgendwo in einer Übungsstunde zur Gitarre. Kennt das jemand von euch? Nee? Okay, dann bin ich. Ja, man wird abgelenkt manchmal durch Musik sogar und das wollen wir aber nicht. Wir wollen Anbetung, die Gott ehrt. Und genauso wie zum Beispiel perfekte Rhetorik in der Predigt keine Umkehr bewirken kann. Ja, ich kann es nicht schaffen, selbst wenn ich noch so eine geschliffene Rede hätte in der Predigt, kann ich nicht dafür sorgen, dass Menschenherzen berührt werden. Und genauso wenig geht es mit perfektem Lobpreis. Ich kann durch perfekten Lobpreis nicht dafür sorgen, dass Menschenherzen berührt werden, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Und wann wirkt der Heilige Geist? Nicht, indem die Musik perfekt ist, sondern der Heilige Geist wirkt, indem Herzen ihn suchen und sagen, Heiliger Geist, wirke du, zeig mir, wer der Vater ist, zeig mir, wer der Sohn ist, indem der Heilige Geist uns die Augen öffnet für die Schönheit Gottes. Und dann kommt echte Anbetung und dann kommt Qualität in die Anbetung hinein. Was wollen wir denn, wenn der Heilige Geist nicht wirkt? Wir können es nicht hervorbringen. Und das Lobpreisteam, denke ich, muss lernen, hinter dem Lobpreis zurückzutreten. Muss gleiche sagen wie Johannes, der sagt, ja, ich muss abnehmen, aber Jesus soll zunehmen. Und genau das Gleiche gilt für Lobpreisteams. Sie sollen dahinter, sie sollen ermöglichen, sie sollen im Prinzip dieses Gefäß sein, durch das dem Heiligen Geist hineinwirkt in die Gemeinde, die Leute vor den Thron führen und dann aber den Heiligen Geist machen lassen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns, für die Lobpreisteams, dass wir lernen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass wir vor allen Dingen lernen, nicht wie mache ich schöne Musik, sondern dass wir lernen, wie behindere ich den Heiligen Geist nicht, indem ich irgendwie Lieder singe, indem ich ihn abwürge, sondern wie kann ich ihm Raum geben? Und wir als Gemeinde, wir gehen mit. Wir gehen mit. In Wahrheit anbeten. Und im Geist anbeten. Der Heilige Geist muss uns wirklich Gott, muss uns den Vater und den Sohn zeigen, die diese Wahrheit des gekreuzigten Christus vor Augen stellen. Nur dann kann ich in dieser Schönheit und in dem, wie es Gott gefällt, auch anbeten. Was heißt denn im Geist anbeten? Im Geist. Ja, im Geist anbeten. Gottes Geist. Heißt es, dass wir jetzt Seele und Körper komplett ausblenden und irgendwo in irgendwelchen Sphären Gott anbeten? Nee. Gehen wir nochmal zurück zu diesem ersten Gebot. Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Ja, mit allem, was wir sind. Und das schließt auch Seele und Fleisch, das schließt auch unser Fleisch mit ein. Ja, Seele, Körper, alles soll in diese Anbetung Gottes gebracht werden. Und in der Apostelgeschichte heißt ja auch, der Heilige Geist ist ausgegossen auf das Fleisch. Das heißt, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein soll unter diesem Einfluss ausstehen. Das heißt, wenn wir im Geist anbeten, dann wird auch unser Fleisch mit hineingenommen, Gott zu ehren. Die Seele, sie wird mit hineingenommen, Gott zu ehren. Gefühle, körperliche Ausdrucksformen, sie können und dürfen dabei sein. Sie sollen dabei sein. Warum? Weil Seele und Körper unter die Herrschaft des Geistes kommen. Und das ist damit gemeint. Ja, wir suchen nicht die Gefühle. Wir suchen in der Anbetung nicht, oh, ich will wieder dieses wohlige Gefühl, wo so alles die Haut runterrieselt. Nein, wir suchen das nicht, aber es kann sein, dass es dabei passiert und es ist okay. Ich bin aufgewachsen in einer Denomination, wo es darum ging, du musst nüchtern sein, ja, und Gefühle, buh, ja, das ist von vielleicht was anderes, das klammern wir aus, sondern du musst nüchtern sein. Und das stimmt, in der Bibel steht, wir sollen nüchtern sein. Aber wir sollen nüchtern sein zu prüfen, wir sollen uns nicht überraschen lassen. Es heißt nüchtern sein, wir sollen nicht betrunken sein und den Tag des Herrn verschlafen. Also nüchtern sein, die auch die Zeichen der Zeit wirklich gut zu beurteilen. Aber nirgendwo in der Bibel kann ich sehen, dass es heißt, wenn du Gott anbetest, dann darf nur dein Geist Gott anbeten und deine Seele und deinen Körper, die musst du schön außen vor lassen. Nein, nirgends. Und wir sehen das in diesen ganzen Arten, wie Gott angebetet wird, ja, wie da Gefühl dabei ist und wie da körperliche Ausdrucksform dabei ist. Und es ist in Ordnung so, wenn sie unter der Herrschaft des Geistes sind. Sprich, wenn wir nicht nach diesen Dingen streben, wenn das nicht unser Ziel ist, wenn wir uns nicht davon abhängig machen und Gefühlen hinterherrennen und denken, ja, der Lobpreis war jetzt irgendwie nicht gut, nur weil ich nichts gefühlt habe. Darum geht's nicht und das müssen wir unterscheiden können. Wir klammern aber die Gefühle nicht aus. Die Seele ist nicht unser Feind, sondern sie gehört zu uns, aber sie soll auch nicht andererseits bestimmen, was wir tun. Stimmt ihr damit überein? Und das heißt ja dann wiederum auch, dass wir anbeten können, wenn uns nicht danach ist. Ja, wir kommen hierher und wir sagen, jetzt habe ich zu Hause noch gestritten und jetzt kann ich auch nicht hinstehen und anbeten. Doch, kannst du. Klar kannst du. Du machst aber vorher was, du tust Buße und du betest Gott um Vergebung und dann geht's los und betest Gott mit aufrichtigem Herzen an. Wie viele kommen hierher und sie ziehen sich zurück und sagen, so kann ich jetzt auch nicht anbeten. Ja, mit dem Herzen. Ja, dann bring doch dein Herz in Ordnung. Aber hör doch nicht auf und sag, ja, dann muss ich auf Anbetung verzichten. Versteht ihr? Wir müssen überlegen, worum geht's hier eigentlich, wenn ich das tue? Worum geht's? Und wir schließen unseren Körper in unsere Anbetung mit ein. Kann ich nochmal diese Liste haben? Könnt ihr nochmal zurückgehen zu dieser Liste, Peter oder Norbert? Zu dieser Liste, wie Gott auf verschiedene Weise angebetet wurde durch die Zeiten hindurch. Ja, wir nehmen doch, guck mal, wo überall drin vorkommt, wie der Körper mit hineingenommen wird in die Anbetung Gottes, quer durch die Geschichte. Und vielleicht sagt jetzt der ein oder andere von euch, ja, ich bin da aber nicht der Typ dafür. Ja, erstens bin ich Deutscher und zweitens ist es nicht so mein Ding, die Freude zu zeigen. Ich bin eher so, ja, ich bin ja ein Mann und ich bin ganz rational, ja. Hey, ihr Rationalen, ich war dabei, als wir auf der Freizeit, ich weiß nicht was, 2014, ich liebe Deutschland, wisst ihr noch? Als wir die WM geschaut haben zusammen, auf der Freizeit, und ich habe gesehen, wie rational ihr seid, ja? Aufgesprungen und, wow, ja, Tor, und voll abgegangen, und das sind die, die dann im Lobpreis sagen, ja, ich bin nicht so der Typ, so aus mir herauszugehen. Erzählt mir nichts. Ich habe euch alle gesehen. Ja? So, wie kann das sein? Eigentlich gibt es nur zwei Erklärungen. Entweder du kannst dich wirklich so freuen, offensichtlich, ja, und du hältst es absichtlich zurück, weil du denkst, oh nee, in der Gemeinde und das könnte ja. Ja, aus verschiedenen Gründen hältst du dich zurück. Das ist eine Möglichkeit. Die kann man schnell beheben, indem du nämlich eine Entscheidung triffst und sagst, so, Schluss. Es interessiert mich nicht links und rechts, was der denkt. Ich werde jetzt vor Gott stehen und ich werde ihm die Anbetung geben, die ihm gefällt. Kann man dadurch beheben. Oder es ist die zweite Erklärung. Vielleicht bist du wirklich noch nicht so begeistert von Gott. Ja, und dann kann natürlich das von innen auch nicht kommen. Ja, wenn du nicht die gleiche Freude darüber hast, über Gott und was er getan hat, als über das, wenn ein Tor für Deutschland fällt, dann, das kann man ja nicht hervorbringen. Aber da kann man auch was tun, da kann man beten, da kannst du beten und sagen, Herr, bewirk in mir diese Freude, bewirk in mir, dass ich dich sehen kann, damit ich verstehe, wo diese Freude herkommt. Ja, ich rede nicht davon, anzuknipsen von irgendwas, von einem Gefühl, das nicht da ist, das geht nicht, das weiß ich. Ja, aber ich rede davon, dass wir darum bitten können, dass wir sehen, wie Gott ist, weil wenn wir sehen, es wird Lobpreis in uns hervorbringen und wir brauchen den Heiligen Geist aus dem Grund, um ihn wirklich so anzubeten, wie es ihm gefällt, dass er uns zeigt, wie Jesus ist, immer mehr, dass er uns zeigt, was für einen Gott wir haben, ja, dass wir ihn sehen können und wenn, je mehr wir ihn sehen können, desto mehr werden wir innerlich von Herzen anbeten und je mehr wir anbeten von Herzen, wisst ihr, was geschieht? desto mehr werden wir ihn sehen können. Und je mehr wir ihn sehen können, desto mehr werden wir ihn anbeten. Und wir kommen in so eine Spirale hinein. Und ich wünsche mir so, dass wir in diese Spirale hineinkommen. Ja, dass wir sagen, okay, Herr, ich will dich sehen. Ich will dich sehen und dich immer mehr anbeten. Mein ganzes Leben soll ein Lobpreis sein. Ja, mein Leben, auch das, wie ich handle, wie ich mich bewege, was ich tue, was ich nicht tue. Es soll ein Lobpreis Gottes sein, aber auch das, was aus meinem Mund kommt, das, wie ich es äußere durch Gesten, das, wie ich diese Liebe zum Herrn ausdrücke. Und es soll eine Spirale sein, die uns hinbringt dazu, Gott immer mehr zu sehen und in diese Anbetung zu kommen, die einfach nur noch sagt, heilig, 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 der war, der ist und der da kommt. Wollt ihr mit mir zusammen in diese Anbetung hineingehen? Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Gott stehen, wo jeder Einzelne das ausdrücken kann, ja, wie er zu Gott steht, wo wir in Aufrichtigkeit vor Gott kommen können. Und wir wollen uns nicht ablenken lassen von der Musik. Vielleicht ist deine Musik, vielleicht ist auch nicht deine Musik. Egal. Wir richten uns aus auf den auferstandenen Jesus. Auf den gekreuzigten und den auferstandenen Jesus. Und er soll alle Ehre bekommen, die ihm gehört. Ich lade euch ein. Und Herr, ich bete jetzt, Herr, dass wir in dieser Zeit dir begegnen. Und Herr, wir brauchen dich. Heiliger Geist, tu du ein Werk unter uns, dass wir dich suchen in dieser Anbetungszeit. Dass du dich unter uns zeigen kannst. Dass du Raum bekommst, dass wir dich nicht behindern. Und dass du jedem Einzelnen, der hier ist, vor Augen malst, was für ein wunderbarer Jesus du bist. Der gekreuzigte Jesus, der Jesus, der sein Blut gelassen hat für jeden von uns, damit wir Leben haben. Jesus, ich danke dir und ich erhebe deinen Namen, der Name, der höher ist als jeder andere Name. Und ich bete, Herr, dass du uns die Schönheit dieses Namens zeigst. Dass du uns wirklich dazu bringst, dich so zu sehen, dass wir gar nicht können, als anders anzubeten, als dich so anzubeten, wie du wirklich bist, als dich in Wahrheit anzubeten, als dich im Geist anzubeten. O Heiliger Geist, öffne uns die Augen, dass wir sehen. Öffne uns die Augen, dass wir dich sehen. Herr, und jede Menschenfurcht, jede falsche Furcht davor, wie wir uns bewegen oder was wir zeigen, soll hinausgetan werden in Jesu Namen. Wir entscheiden uns, dir gefallen zu wollen, Gott. Du bist unser Zentrum, du bist unser Ein und Alles, du bist der Gott, für den wir leben, durch den wir leben, von dem wir leben. Und du sollst das Zentrum unserer Anbetung sein. So, Heiliger Geist, bring uns in die Wahrheit. Führe du uns in die Wahrheit und du tust es, weil dein Wort es sagt. Und dafür danke ich dir, Herr.